Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung von Die Schule der magischen Tiere 3, ja, der am 26. September endlich in die deutschen Kinos kommt. Hallo, ich bin der Stu und an meiner Seite ist heute der Timo. Hallo Timo.
Moin Zen.
Timo, kannst du dich erinnern, im Jahre 2022 war das Kino gesegnet mit allerlei wirklich sehr erfolgreichen Filmen. Wir hatten den zweiten Avatar, wir hatten den zweiten Minions-Film, wir hatten aber auch sowas wie The Batman. Aber es gab einen Film, der deutsche Kinosäle zum Überbersten brachte, nämlich Die Schule der magischen Tiere 2. Warst du als Familienvater dabei? Warst du live dabei? Hast du es live erlebt damals oder ist es für dich einfach nur eine Anekdote von jemandem erzählt, den du kennst, aber nicht wirklich weißt, was er von dir möchte?
Nee, ich war tatsächlich Zeitzeuge dieses monumental epischen Kinoherbstes. Also ich muss dazu sagen, ich habe den, glaube ich, relativ spät im Jahr 2022 gesehen, weil der, glaube ich, schon so im Oktober, September kam, aber ich dann, glaube ich, erst im Dezember oder sogar vielleicht erst 23 am Anfang gesehen habe. Aber ich habe mir den noch im Kino zusammen mit meiner großen Tochter reingetütet und war natürlich schwerst begeistert von diesem jugendlichen Charme und Esprit dieser tollen Filmreihe. Ist wirklich ganz toll. Also wir wissen ja, wenn 2,8 Millionen Deutsche ins Kino gehen, dann muss es Qualität sein. Das ist ja klar.
Ja. Es hat ja vor allem auch wieder bewiesen, dass gerade der Kinderfilm wirklich den längsten Atem in deutschen Kinos hat, weil du, wie du schon gesagt hast, der ist im Spätsommer, Frühherbst gestartet und die Kinosäle waren ja nachmittags auch noch Monate später teilweise ausverkauft. Also das war wirklich ein Riesenhit.
Der lief bei mir vor Ort immer. Also ich bestimmt noch so, wenn du siehst dann ja bei UCI, jetzt machen wir die Kette, können wir öffentlich machen, in der App siehst du so die Spielwoche oder stand dann irgendwie so 22. Spielwoche und das war ein Sonntagnachmittag und der Saal war so voll, habe ich es wirklich sonst nur bei Eröffnungspremieren gesehen. Also sowas wie, was weiß ich, du guckst am ersten Tag den neuen Mission Impossible oder so. Aber selbst da sind manchmal die Säle so leer, weil es so teuer ist. Das war einerseits beeindruckend, andererseits auch ganz schön erschreckend, dass es anscheinend nur möglich ist, in Deutschland oder im hohen Norden Deutschlands die Kinosäle zum Bersten vollzukriegen, wenn du halt einen Kinderfilm reinpackst.
Ja, ein Kinderfilm, der wie so viele erfolgreiche Kinderfilme natürlich auf etwas basiert, in diesem Fall glaube ich eine 14-bändige Buchreihe.
Und wie es früher im Studium hieß in Geschichte und plus Supplementbände, also da gibt es auch noch so, man würde wahrscheinlich neudeutsch sagen, so Sidequests für die Ferien von einzelnen Figuren und dann gibt es noch was Zweites, was ich gerade vergessen habe. Also es ist wirklich, das ist ein Ding, das läuft, glaube ich, gerade wie geschnitten Brot für Margit Auer, die Autorin, die früher mal Journalistin war und sich dann irgendwann überlegt hat, ist ja egal mit dem Talent, ich kann trotzdem schreiben.
Also ich merke halt einfach, das ist so eine Welt, in der ich nicht drin bin, weil ich bin ja kinderlos und auch ledig und keiner hat mich lieb. Ich habe, danke, meldet euch bei mir. Es ist so eine Welt, die mir komplett wie gesagt fremd ist und ich wusste auch wirklich erst von dieser Reihe, als halt der zweite Teil so durch die Decke ging und ich halt eines Tages wirklich nachmittags in einem Kino saß, in einem Cineplex und das Ding ist aus allen Nähten geplatzt, aber halt nur wegen diesem Film und der lief da auch schon, wie du gesagt hast, schon glaube ich in Woche 10 oder 12 und dann dachte ich, okay, das ist schon, das muss schon was heißen. Vor allem ist es der zweite Teil, das nehme ich mal stark an, dass der erste Teil auch erfolgreich war. Und was ich irgendwie faszinierend finde, ich habe jetzt auch noch andere Sachen gesehen, wie zum Beispiel dieses Woodwalker und jetzt gab es noch ein paar andere Beispiele, aber es erinnert ja immer wirklich sehr stark an Harry Potter. Alleine diese Sache, dass eine Schule als Handlungsort ein wichtiger Mittelpunkt ist, oder? Oder ist das ein Zufall?
Nee, das ist, glaube ich, schon auch etwas drauf angelegt vom Stoff her, also von der Romanvorlage oder von der Kinderbuchvorlage. Ich habe damit allerdings, was die filmische Adaption angeht, schon mein erstes größeres Problem, denn ich finde diese Harry Potter Vergleiche, die sind schon sehr stark bemüht. In den Büchern sind die gar nicht so groß, wie ich finde. Also man muss dazu sagen, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 8 und die hat wirklich, also ich glaube, ich habe ihr ungefähr bis Band 6 oder 7 daraus vorgelesen und es sind natürlich die anderen 7 sind natürlich auf dem Kinderregal, aber irgendwann hat sie einfach angefangen, die selber zu lesen und die verschlungen und die hat durchaus Spaß an dieser Reihe. Wenn man als Erwachsener halt Kinderbücher lesen muss, muss man an der Stelle ja sagen. Und dazu natürlich auch, es klingt jetzt ein bisschen wie auf die Kacke gehauen, aber natürlich ist man irgendwie als in Anführungsstrichen Filmkritiker und auch noch Literaturwissenschaftler, ist man ja leider auch noch so Kacke vom Fach, dass man das liest und denkt, boah, das ist aber nicht so gut geschrieben. Also für Kinder bestimmt toll, aber so als Erwachsener, so was Formulierung angeht, irgendwie eher, sagen wir mal, wenn man solide sagt, ist das schon sehr nett. Deswegen sagte ich auch, also Margit Auer war mal Journalistin und hat dann anscheinend entschieden, sie möchte fiktionale Texte schreiben. Weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie großartig Talent für zu brauchen scheint. Und es geht anscheinend auch so. Ist ja wie beim Fußball, über den Kampf zum Spiel finden. Also das Ding ist halt super erfolgreich. Ich finde es schade, dass die Filme ein bisschen zu sehr auf diese Harry Potter-Nummer gehen. Denn na klar ist da so ein Fantasy-Element in den Büchern enthalten. Und in den Filmen habe ich das Gefühl, dass das doch schon deutlich ausgeschmückter wird. Ja. Und ich meine, in den Büchern ist die Schule auch, also in dem Film ist das ja relativ, sieht das ja aus wie so ein altes Hogwarts in Bayern. Und in den Büchern ist das, glaube ich, einfach eine schnöde Schule, irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen Bunkerlobbau, aber das wirkt so in den Büchern 0,0. Ja, irgendwie einschüchternd oder so groß, dass das irgendwie ein großes Setpiece ist. Da merkt man schon, dass der Film oder die Filmreihe sich da diverse Freiheiten nimmt, die man gut finden kann oder vielleicht auch nicht so gut finden kann.
Ja, also gerade auch dieses Setting, also es erinnert halt wirklich stark an so einen Heimatfilm. Ich hatte da manchmal das Gefühl, und gleich schreien sie Cut und dann läuft Giovanni Zarrenda durch die Gegend und moderiert Semino Rossi an. Das fand ich schon sehr seltsam. Ich muss auch sagen, es erinnerte mich sehr stark an die letzte Verfilmung von Das fliegende Klassenzimmer. Die hatte so ein ähnliches Setting. So eine Mischung aus Heiterteil-Heimatfilm und dann aber immer noch so versuchen, dass da eben auch die coolen Kids halt rumlaufen. Also die geben sich schon sehr Mühe, dass die Kinder auch wirklich modern aussehen, sag ich mal. Also ich bin ja groß geworden mit so einem Kinderkino, wo Kinder immer so dargestellt wurden, dass sie ja brav sind und alles tun, was die Erwachsenen gerne hätten. Und mittlerweile sind die ja schon ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, nassforsche, ein bisschen rebellischer.
Ne? Durchaus. Was ich in dieser Buchreihe sehr interessant finde, und das wird in den Filmen aber komplett durchgezogen, in den Büchern tauchen so die Eltern der verschiedenen Figuren schon so ein bisschen auf. In den Filmen, also ich kann für Teil 1 nicht mehr so ganz sprechen, weil ich mich daran nicht mehr erinnere, aber ich meine mich zumindest an eine Szene zu erinnern, wo zwei Elternpaare bei so einem Lehrer-Schüler-Elterngespräch dabei sind und da haben die schon noch was zu tun und zu melden. Ja. Ab Teil 2 ist ja das völlig egal, was die Eltern gefühlt machen. Also jetzt in Teil 3 wird es nochmal an einer Stelle relevant, aber ansonsten treten ja Eltern gar nicht auf oder tauchen in dieser Welt gar nicht auf. Finde ich gar nicht schlecht, weil der Fokus natürlich auf den Kids liegt. Aber ist so ein bisschen, ich finde es an der einen oder anderen Stelle, dann kommen wir wahrscheinlich noch zu, finde ich es ein bisschen unrealistisch und da musste ich schon als Erwachsener deutlich schlucken, dass das jetzt so gar nicht auf dem Radar des Elternhauses ist.
Ja, also das mit den Eltern, das stimmt, ich habe die, das gleich vorweg, ich habe den dritten Teil, ist mein erster Film der Reihe, ich habe davor noch keinen Film gesehen.
Eine Entjungferung.
Eine Entjungferung, genau. Aber ich habe mich ein bisschen informiert und tatsächlich ist es so, im ersten Teil gibt es wirklich die Eltern, die spielen da schon eine, wie du gesagt hast, jetzt keine große Rolle, aber sind schon da und haben auch eine gewisse Wertigkeit in der Erzählung. Im dritten Teil habe ich, glaube ich, einmal Marlene Lohse im Publikum sitzen sehen, nach dem Motto, Schatz, und das war es dann auch. Wo ich mir dachte, okay, aber es hat mich tatsächlich nicht so sehr gestört, weil letztlich es geht da um eine Schule, die hat, da gibt es halt magische Tiere, die sich unsichtbar machen können und die Tiere können reden und der Alligator ist Vegetarier, von daher, okay, schluckig, ne? Aber ich muss halt auch sagen, als Kind fand ich schon auch immer sehr seltsam, auch bei Harry Potter, dieses Abschieben. Es wirkt immer wie ein Abschieben der Kinder, hier tschüss. Aber auch, weil ich das Konzept Internat schon als Kind irgendwie grausam fand. Ich meine, es wirkt immer wie abgeschoben. Also das war zumindest jetzt meine jugendliche naive Sichtweise auf das Thema. Aber ich war eh nie in Gefahr, ins Internat zu kommen.
Weil das ja auch so, wenn wir jetzt in, also ich glaube, das können wir schon mal sagen, dass hier natürlich auch relativ, Grüße an Lieder an der Stelle, dass hier sehr reaktionär konservative, neoliberale Bilder verkauft werden, was Familie angeht, ist auch tatsächlich so, weil die Kinder irgendwie, das ist ja hier nur eine Schule und kein Internat, aber man hat manchmal das Gefühl, so zu Hause findet gar nicht statt. Das heißt, die Kinder sind tatsächlich sehr viel in dieser Bildungseinrichtung und gar nicht so viel zu Hause. Es erinnert manchmal ein bisschen an TKKG, wo man auch so das Gefühl hatte, dass so, wie ist er dann noch, Willi Sauerlich, der dann von seinem Vater, von dem Schokomagnaten sozusagen da ins Internat abgeschoben wurde und der arme Tim, der nicht mehr Tarzan heißen wollte, der von seiner alleinerziehenden Mutter ins Internat gegeben wurde, weil die das ja auch wahrscheinlich so alleine gar nicht auf die Reihe kriegt. Und solche Vibes spüre ich so bei die Schule der magischen Tiere auch ab und zu. Jetzt nicht im Sinne von, dass sie jetzt so erzreaktionär das Ganze gemacht wird, aber es ist schon, finde ich zumindest in einigen Teilen so ein bisschen altbacken. Und das ist schon eine sehr deutsche Fantasy-Buchreihen-Adaption.
Total, ja. vielleicht können wir jetzt mal die Leute ins Boot holen, die jetzt nach 10 Minuten sich sagen, okay, wir hören uns gerne Timo und Stu an, aber wir haben von der Schule der magischen Tiere jetzt auch nicht so wirklich Ahnung. Und Timo, du bist ja hier unser Experte im Vorfeld, richtig, haben wir schon geklärt, ich bin Gerhard Delling und du bist Günther Netzer.
Richtig.
Könntest du uns eben mal bitte kurz erklären, was ist denn so die Schule magischer Tiere? Was zeichnet diese Reihe aus? Worum geht es da eigentlich?
Ja, danke, Herr Delling, dass Sie die Frage stellen. Zeigt ja auch schon, dass Sie keine Ahnung haben. Sehr gut. Ich erkläre es mal in einer Nutshell. Die Schule der magischen Tiere funktioniert so, dass jeder Schüler, jede Schülerin von einer neuen Lehrkraft, die im ersten Band und ersten Film auf der Bildfläche erscheint, in diese magische Welt der Tiere oder in diese magische Fantasiewelt der Tiere eingeführt wird und klar macht, dass es Tiere gibt, die auch die menschliche Sprache verstehen und sprechen können. Und deren Bruder ist jemand, der versorgt quasi nach und nach in der Buchreihe und auch in den Filmen Kinder, Schülerinnen und Schüler mit diesen magischen Tieren, und da wird immer eine gute Kombination gefunden, sodass das irgendwie auch charakterlich passt. With that being said, geht es halt im dritten Teil darum, dass, das muss man echt dazu sagen, es ist eine sehr freie Adaption des dritten Bandes und einige Sachen kommen auch aus Band 4 und Band 5 dazu. Da gibt es natürlich eine Hauptfigur, Ida, die ist mit ihrer Klasse gerade dabei, dass sie für einen Waldtag eine Gesangseinlage mit Tanznummer probt, weil sie sich für den Umweltschutz einsetzen wollen. Also quasi Fridays for magische Tiere und for Future. Und dann gibt es eine etwas etepetete Dame, die heißt Helene, und die macht auch mit, obwohl es zu Hause bei, wie man so schön neudeutsch sagt, so ein bisschen Struggle gibt. Davon wissen dann nicht mal ihre beiden Besties, die heißen glaube ich Katinka und Finja, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also die sind da auch völlig im Dunkeln, denn bei Helene, die immer sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legt und immer das Neueste und Beste und technisch Geilste hat, da ist das mit dem Geld nicht mehr so. Die wohnt zwar in so einer Villa, aber der Fatty hat das alles, die ganze Kohle verspekuliert und die müssen jetzt raus aus der Bude. Und jetzt hilft quasi, um diese Situation zu beenden, möchte das Influencertum, was Helene jetzt in diesem Film schon so ein bisschen vorlebt, möchte sie intensivieren, indem sie bei einer Modenschau ja einerseits auftritt und andererseits diese Designs leaken möchte. Und das kollidiert leider mit dieser Performance zum Waldtag dieser Schule der magischen Tiere und deswegen gibt es da auch zwischenmenschlichen Struggle. Währenddessen haben wir noch Silas, der jetzt in diesem Film neu eingeführt wird als Figur. In der Buchreihe ist er schon vor, so ein bisschen auf der Bildfläche, der sein magisches Tier bekommt und gleichzeitig sich bei Helene, die ja so furchtbar doll verknallt ist, da möchte er sich gerne ein bisschen ja auf die Bildfläche bringen. Deswegen braucht er geile Modeklamotten, die eigentlich nur ganz normale T-Shirts sind, aber 100 Euro kosten. Und deswegen versucht er sich auf nicht so ganz legalem Wege Geld zu besorgen. Und da entspinnt sich dann so ein bisschen Struggle, ein bisschen Problematiken. Dazu kommt noch der Schulleiter, bandelt ein bisschen mit der Museumsdirektorin an. Eine auch von vielen Freiheiten im Gegensatz zur Buchreihe. Und das Ganze sind wir ganz gespannt, ob das dann ein gutes Ende nehmen wird. Man weiß es nicht.
Boah, also ich möchte jetzt hier nicht so ins Detail gehen wegen Spoiler, aber es wäre natürlich schon cool, wenn es irgendwie am Ende noch so eine Art Musical-Nummer geben würde. Ne? Ich glaube, da wären wir alle glücklich mit gewesen. Aber wer weiß. Wer
möchte ich wollte gerade sagen, La La Land, Suckers und Suckerinnen gefällt das auf jeden Fall. Ja. Das wäre cool.
Ja.
Ich meine, deutscher Kinderfilm oder Kinderfilm an sich und man singt nicht. Hallo?
Wäre schon scheiße. Ne? Also,
wäre schon echt dumm.
Wenn man die Göre schon mal vor der Kamera hat, dann muss man sie ausnutzen. Ne?
Wenn die Blagen da schon so einen Soundtrack auch noch produzieren können, die Kinder auch noch kaufen wollen. Klammer auf, ich spreche hier aus Erfahrung, weil seitdem dieser Film gesehen wurde, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, aber nicht zu privat, es ist schon eine Single ausgekoppelt worden von der Dame, die Helene spielt. Und das wird jetzt gerade hier schon rauf und runter gehört und es wird quasi täglich gefragt, Mensch, wann kommt denn der gesamte Soundtrack? Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht und das recherchiert. Und seitdem ich weiß, dass der am 20. September erscheint, quasi jeden Tag gefragt, ist heute schon der 20. September. Also meine Spotify-Liste wird auf jeden Fall demnächst nochmal prall gefüllt mit ganz tollen Kinderliedern mit viel Liebe und Esprit.
Okay, aus dem tiefsten meines Herzens, du tust mir leid, du arme Sau.
Ich danke, ich wollte auch gerade eigentlich so einen Einschub machen, so jetzt bräuchte ich ein bisschen Mitleid, aber wir verstehen uns blind, du hast es geliefert, vielen Dank.
Ja, weil ich bin ja eh nicht so der große Musical-Fan und ich möchte dem Film jetzt auch, der hat ein paar Sachen, die ich auch wirklich interessant fand und gut, aber womit ich wirklich gar nichts anfangen konnte, alles was mit Musik zu tun hat, fand ich furchtbar, fand ich durchgehend furchtbar, wirklich.
Kennst du diese Bibi und Tina Filme, die Detlef Buck in den letzten Jahren auf die Menschheit zugelassen oder losgelassen hat?
Mir wurde immer wieder gesagt, ich soll die gucken, weil die ja sehr subversiv sind, aber ich habe mich trotzdem noch nie rangetraut.
Okay, also ich muss die natürlich, wenn mal Kinder krank sind oder sonst was passiert, muss ich die natürlich, also das sind, glaube ich, bei Letterboxd meine most rewatched Filme, weil ich natürlich brav wie so ein Parteisoldat bei einer Partei, ja, checke ich das natürlich trotzdem als bei Letterboxd. Und zu diesen Filmen, qualitativ will ich gar nicht so viel sagen, die sind von Detlef Buck und das ist schon krass, was der manchmal so aus einem Kinderfilm visuell noch rausholt. Hm. Aber da macht der ehemalige Texter und ein Teil des Duos Rosenstolz, Peter Plate, schreibt die Songs und produziert die. Und das merkst du. Also klar, das sind immer noch Lieder mit einer sehr kindlichen Message und manchmal sehr naiv, aber die haben schon so ein bisschen Ohrwurmpotenzial. Also die eine oder andere Nummer hört man sich sogar ganz gerne als Erwachsener an. With that being said, das ist bei Die Schule der magischen Tiere 3 nicht mehr so. Also wenn meine Große jetzt nicht seit 2 Wochen quasi hier rumlaufen würde und das eine Lied so summen würde, hätte ich es schon längst nicht mehr im Ohr, weil ich gar nicht mehr wüsste, worum ging das Lied nochmal und was war nochmal der Text und ja, wer hat das eigentlich nochmal gesungen? Also die Lieder, alle, wirklich alle, sind nicht, also man merkt, dass die nicht Lin-Manuel Miranda geschrieben hat, sondern irgendwer anders, der mir nichts sagte, als der Abspann lief. Sorry.
Ja, ich nutze mal dieses Jugendwort von 2010. Das waren auch wirkliche Cringe-Momente, also in den Songs. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke das dann immer bei mir, wenn ich sowas gucke und ich habe dann so eine Fremdscham-Gänsehaut. Und ich hatte bei den letzten 15 Minuten von diesem Film durchgängig so eine Fremdscham-Gänsehaut. Das war wirklich, also es war prickelnd auf der einen Seite, aber auch irgendwie ein bisschen unangenehm auf der anderen.
Hm. Ja, wenn du dann noch so merkst, also reden wir mal über eine der schauspielerischen Leistungen, über nämlich die Emilia Meyer, die Ida spielt.
Ja.
Die ist jetzt, also bei den Harry Potter Filmen, um den Vergleichspunkt nochmal zu nehmen, war das, finde ich, schon so zu merken, dass die im Laufe ihrer Jahre vor der Kamera jetzt nicht ultra gute Oscar-Anwärterinnen werden, aber dass sie zumindest handwerklich vom Schauspieler ein bisschen solider, ein bisschen facettenreicher, ein bisschen besser werden. Bei der Darstellerin ist das leider, wie ich finde, nicht der Fall. Dann könnte man sich noch rausreden und sagen, Mensch, aber das eine Lied, das singt die schon irgendwie ganz gut. Hm. Da kommt meine Tochter vor 2 Tagen zu mir und sagt, das hat die nicht selber gesungen, das war jemand anders. Also nicht mal der Punkt kann ihr gegeben werden. Also der Gesang kommt von jemand anders und das Schauspiel ist, wie ich finde, bei nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen,
ja,
hölzern, finde ich. Ist
ich würde jetzt die Besetzung ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, es liegt halt nicht vielleicht nur an der darstellerischen Leistung, sondern halt auch einfach an Drehbuch und wie diese Figuren geschrieben sind. Denn diese Ida Cronenberg, die ist halt einfach das Good Girl, aber so durchgängig. Ich weiß, sie setzt sich für den Wald ein, ist immer ehrlich, ist immer pünktlich, ist immer nett zu jedem. Das ist so eine Teflon-Figur. Die ist halt einfach strunzlangweilig, sagen wir, wie es ist. Ne? Das ist halt schon die Figur, die da zu 100% darauf geeicht worden ist. Das ist die Vorbildfunktion, ne? Mit der sollen sich bitte die meisten Kinder dann auch identifizieren. Aber es ist furchtbar langweilig auch. Wobei, eigentlich sind alle Figuren langweilig. Ich war halt schon ein bisschen überrascht, dass diese Influencerin, dass sie ihr relativ früh auch so eine Backstory gegeben haben, weil ich dachte halt eine Zeit lang, Gott, jetzt kommt diese Geschichte der typischen Influencerin, also alles für Klicks, ja. Und am Ende erfahren wir dann, nee, sie ist auch ein Mensch mit Gefühlen, aber dieser Reveal, den packen sie ja schon relativ früh. Allgemein war ich ein bisschen fast schon verblüfft, dass sie ein paar Sachen sehr früh aufgelöst haben. Also Ida erfährt ja den Grund, warum diese Influencerin unbedingt diese Aufführung machen möchte, auch recht früh. Also früher als gedacht, ich hatte so ein bisschen Befürchtung, das sparen sich jetzt auf bis zum letzten Drittel, tun sie aber nicht. Und das muss ich sagen, das gebe ich dem Film, fand ich doch ganz angenehm von der Erzählweise her.
Doch, also ich will jetzt nicht den großen Vergleich machen zur Buchreihe, aber das ist schon dafür, dass das ein Film ist, der jetzt von insgesamt 5 DrehbuchautorInnen da geschaffen wurde, müsste man jetzt fast sagen, oder wäre fast schon ein bisschen geschmeichelt. Ist das irgendwie, wie ich finde, im Vergleich zur Buchreihe schon ein ganz krasses Stückwerk, weil das hat schon gerade so die Handlungsstränge an sich machen, so nebeneinander vielleicht noch Sinn. Zusammen ist es dann manchmal ein bisschen Gewürge und wie man das zusammenbringt. Und natürlich ist dieses Problem, das Ida jetzt hat, also die ist schon einmal richtig sauer, dass wir jetzt nicht das für den Wald machen können. Und dann hat sie halt kurz danach diese Szene, wo sie quasi mitbekommt, was mit Helene so passiert und dann aber auch diesen gut, also ohne das Böse zu machen, aber dieses gute, tugendhafte Menschensein, dieses, jetzt möchte ich das aber, ohne dass jetzt bekannt wird, was mit dieser Person gerade Schlimmes passiert, möchte ich der unbedingt helfen und das ist dann natürlich ultra langweilig und gleichzeitig merkt man so, Und das muss man jetzt auch sagen, das ist in der Buchreihe halt gar nicht der Fall, so dass die halt alle so viel älter geworden sind und auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche zwischen Männlein und Weiblein auch schon ein bisschen, ja, da ist schon ein bisschen das Feuer am Lodern zwischen Ida und dem guten Jo. Und das ist so eine Sache, das ist halt so naiv und so langweilig und das hat mir beim Sehen wirklich wenig Freude gemacht, weil ich halt wirklich da sitze und akzeptiert habe, gut, es ist eine sehr freie Adaption von Büchern aus dieser Reihe. Übrigens diesmal auch nicht so. Beim zweiten und beim ersten hat die Margit Auer selber noch die Adaption geschrieben, wo ich mich da auch frage, wieso musst du denn da so viel ändern, wenn du das jetzt adaptieren willst? Muss das jetzt wirklich mit Biegen und Brechen so Harry Potter-Dimensionen haben? Oder mach es doch einfach, also die Buchreihe muss man wirklich selber sagen, bis auf dieses Element der magischen Tiere ist das eine Reihe, da würde man sagen, so im Neusprech, die ist sehr down to, das sind sehr normale Plots. Also es sind nicht große, überkandidelte Fantasy-Stoffe oder Fantasy-Probleme. Und hier hat man so Sachen zusammengemixt und die passen irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich nehme mal als Beispiel diese Beziehung zwischen dem Schulleiter, der irgendwie auch eine ganz seltsame Rolle hat. Also Justus von Donani ist schon okay. Er kann halt handwerklich auch ein bisschen kinderfilmmäßig spielen, sprich ein bisschen zu sehr. Aber der bändelt dann mit einer Museumsdirektorin an und das ist in der Buchreihe komplett anders. Und so wirkt das total gezwungen, weil das auch irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. In den Büchern wird das so über mehrere Bände aufgebaut und hier hast du so ein bisschen das Gefühl, nee, das muss jetzt auch noch rein und das muss jetzt auch noch rein und dann wird das am Ende so ein Kinderfilm Jackson Pollock, der mir nicht so gut gefallen hat. Und ich muss dazu sagen, ich versuche mich immer mit Kinderaugen in sowas reinzusetzen und überlege, wie findet so eine 8-, 10-, 12-Jährige sowas? Das ist ja nun mal einfach die Zielgruppe. Und die findet das natürlich okay bis toll, aber ich kann das auch aus einem gestrigen Zwiegespräch mit meiner Tochter sagen, auch die hat schon so Sachen gefunden, wo sie sagt, hä, das macht doch überhaupt keinen Sinn oder das fand ich auch nicht so gut. Die hatte also schon auch eine Meinung, die jetzt nicht so ist, dass man alles toll und über den grünen Klee lobt.
Also ich muss ja sagen, dass ich diese Zwischenepisode nächstes Mal zwischen Justus Dohani und Meltem Kaptan, also zwischen Schulleiter und Museumsdirektoren, die fand ich irgendwie noch ganz niedlich, weil die so eine gewisse Spielfreude an den Tag gelegt haben. Aber der ganze Film hat für mich auch das Problem, dass er für eine Leinwanderfahrung mir viel zu theatral wirkt. Mhm. Also wenn die halt reden, du merkst immer, es gibt immer so eine kurze Pause, auf dem Motto, okay, jetzt bin ich dran. Und jetzt, dann stehe ich auch nochmal extra auf, um nochmal ganz laut zu sagen, das ist jetzt mein Text. Also es wirkt wirklich wie Schultheater. Mhm. Und das hat, es ist irgendwann, war es mir dann auch zu anstrengend und der Jackson-Pollock-Vergleich ist wirklich gut, weil da stecken halt wirklich auch diverse Geschichten drin und sie bekommen es auch nicht richtig hin, das dann zu einer großen zu verformen. Ähnliches Problem wie jetzt auch der letzte Beetlejuice, wobei der trotzdem um einiges unterhaltsamer ist. Und was ich aber ganz spannend fand, du hast ja gerade eben so die Liebe angesprochen, die ja hier durchaus Thema ist, weil die, das muss man auch sagen, die wirken halt alle mittlerweile wie 16 Jahre und sollen immer noch jetzt so tun, als wären sie 12. Das ist schon ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber es gibt zu Beginn eine Szene, in der Jo und Silas aufeinandertreffen, wo Silas irgendwie zu spät gekommen ist. Und dann rangeln die beiden Jungs so. Und sei mir nicht böse, aber ich dachte ganz kurz,
warte mal, was kommt.
Weil ich wirklich dachte, okay, die kommen jetzt zusammen. Und das fand ich eigentlich ganz cool und war dann auch wirklich enttäuscht, dass es dann wieder so abgeschüttelt wird und dann natürlich der Jo, der ja schon der Mr. Handsome, dieser Schauspielklicke ist, ja, dann absolut, doch wieder mit der, ich glaube, Ida war es anbandelt. Fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber hattest du auch das Gefühl, als sie sich so anfangen, in dieser Boxstuhl da schweißbedeckt rängeln, dass es ein bisschen was, ja, ich möchte sie nicht, doch homoerotisch hatte? Also so eine gute
Ja, absolut. Anziehung. Also ich hatte totale Vibes. Also das hatte schon so Fanfiction-Momente, so ja. Silas und Jo, also dass das so ein Seitenband ist. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wer jetzt die Gesichter gar nicht zuordnen kann oder auch sagt, ich habe davon noch gar nichts gehört, um es mal so ein bisschen bildlich zu machen, der Darsteller von Jo, dessen Nachname ich nicht aussprechen kann, deswegen lasse ich es weg, der sieht schon so ein bisschen aus, weiß nicht, ob du es auch so siehst, wie so Bill Kaulitz in der Anfangszeit von Tokyo Hotel. Also gar nicht so sehr, dass der jetzt so übergestylte Haare hat oder sehr viel Mascara trägt, aber der hat schon so eine etwas femininere Seite in sich, finde ich zumindest. Und deswegen hätte das auch durchaus gepasst, dass das da irgendwie so eine Sache gibt, weil ich finde ja, wenn man denn sich schon so viele Freiheiten nimmt, kann man auch diese ganzen klassischen Sachen lassen und sagt, dann seien wir doch mal mutig und etablieren mal so eine, dass aus so einer Bromance auch eine richtige Romance wird. Aber natürlich, Silas ist verknallt in Helene und Jo macht zumindest auch Anstalten, dass er mit Ida, oder wie sagt man so schön, er hat was für Ida übrig, sagt man, glaube ich, in dieser Generation nicht mehr, aber zu unserer Zeit hat man das noch gesagt. Und das ist dann einfach am Ende, finde ich, so ein bisschen dürftig, weil natürlich auch der Mut fehlt, um so richtig da auch in die Vollen zu gehen, was so Romantik angeht. Denn klar, 8-, 10-Jährige finden das vielleicht nicht so romantisch, aber so mit 12-, 14 findet man das nicht mehr peinlich, wenn sich Menschen auf der Leinwand küssen. Das ist schon okay.
Ja. Also das fand ich halt auch ein bisschen schade, dass es dann so fallen gelassen wird. Aber gut, vielleicht war das einfach nur mein Wunschdenken, weil ich damals, also das, als der Film angefangen hat, doch die Hoffnung hatte, hey, vielleicht wird er ja interessant.
Ja, und das ist krass, was du sagtest mit diesem Theatralen. Ich finde es ganz schlimm, wenn man merkt, dass Menschen einen Dialog gerade halten oder einen Dialog miteinander führen und die andere Person soll die eine unterbrechen und sie tut es aber nicht, sondern die eine Person hört auf zu sprechen und dann fängt die andere an. Also wer jetzt zum Beispiel sowas sieht wie Sonne und Beton, der weiß halt, wie sowas funktioniert, wenn so übereinander gesprochen wird. Und das kann irgendwie, jetzt können wir das auf die Regie führen oder auf die DrehbuchautorInnen, aber das ist halt auch sowas wie Schauspielführer. Da musst du halt sagen, nee, Kat, du sollst ihn unterbrechen oder du sollst sie unterbrechen, fahr ihr über den Mund, auch wenn das vielleicht unhöflich wirkt. Aber hier ist halt immer so, aber was wolltest du? Und dann ist eine Pause. Ja, ich habe das doch gemacht. Und denkst so, Leute, das ist wirklich, das ist wie Theaterspielen auf so einer oder vor so einer Kulisse. Finde ich dann schwierig, weil es gibt, das ist nicht, ich finde, es ist nicht zu viel verlangt von Kinderdarstellern oder Jugenddarstellern, dass sie zumindest ein bisschen was können. Und das kann man lernen. Und wenn man das halt nicht kann, muss eine Regie halt sagen, nee, pass mal auf. Das probieren wir jetzt so lange, bis du es kannst.
Ja,
Gott, sowieso. Ich bin aber auch sehr kritisch. Aber ich bin ja auch der, du hast ja gesagt, ich bin der Netzer. Dann finde ich ja alles doof auch. Das Spiel war furchtbar, grauenhaft.
Ja, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil dieser ganze Film wirkt auch, das ist das Wort gerade eben gesagt, aber er wirkt komplett kulissenhaft. Da wirkt halt wirklich nichts wirklich echt. Diese Villa, in der diese Influencerin wohnt, die sieht halt aus, wie als hätte man gegoogelt, suche Drehort für Villa. Ja, dieses ganze Dorf ist halt einfach aus so einem Tourismuskatalog, ne? Das wirkt alles unecht. Selbst diese Rückzugspunkte der coolen Kids im Wald sehen halt aus wie Überreste aus dem Auenland. Das wirkt alles sehr zusammengesucht.
Das ist eine Scheier.
Und ich erwarte jetzt, sag ich mal, keine überbrohlende Authentizität von so einem Film, aber es wirkt halt nie wirklich echt. Da gibt's halt auch Momente, wo ich auch wirklich lachen musste. Ich sag mal so, gegen Ende kommt so aus dem Nichts fast schon einfach mal ein T-Rex-Skelett drin vor.
Ja.
Und da gibt es dann auch so eine Art Auflösung oder einen Moment, wo ich dachte, jetzt wollte mich wirklich verarschen. Ich glaube, das kann man hier verraten. Es geht halt darum, dass Silas herausfindet, wo ein geheimnisvoller Knochen hinkommt, dieses Skelett. Mhm. Wo das Museum ja seit Jahren nicht weiß, diese eine einzelne Knochen, wo in dem Skelett vom T-Rex kommt, dahin. Und dann siehst du halt eben, dass Silas es geschafft hat, das Rätsel Lösung gefunden hat. Und letztlich sieht das ganz ehrlich so aus, als ob er den Knochen einfach oben auf dem Schild draufgelegt hätte. Fertig. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, man merkt halt, ihr macht das gerade für den großen Reibach, weil auch dieser Film wird vermutlich dafür sorgen, dass die Kinos explodieren. Schön für die Kinos. Mhm. Aber du merkst auch, dass da keine wirkliche Sorgfalt drin steckt. Also weder vom Drehbuch her, weder von der Darstellung her und vor allem auch nicht vom Worldbuilding, nenne ich es mal. Das ist ganz, ganz krude gemacht, was sie da ja abliefern.
Ja, und ich glaube einfach, dass sie sich keinen Gefallen tun mit diesen, wir stopfen in die Filme mehr als in einem Band, in einem Buch der Bände drin ist. Das haben sie, also ich habe das beim ersten nicht so mitbekommen, aber meine Tochter sagt nach wie vor, dass im ersten auch mehr drin ist als im Buch 1. Mhm. In Buch 2 fängt es dann schon an, dass sie wirklich gravierende Plot-Sachen verändern. Und hier im dritten haben sie Sachen aus einem, ich meine zum Beispiel aus dem Band danach noch mit eingeflochten. Und diese Skelettnummer ist im Buch schon sehr gewollt. Hier im Film macht sie 0,0, nein, nicht, was heißt 0,0, aber sie wirkt überhaupt nicht organisch. Wieso macht eine Modedesignerin in einem Museum eine Modenschau? Also klar, das ist irgendwie dieses, wir wollen out of the box denken als DesignerInnen und als PR-Agenturen. Das macht schon irgendwie Sinn, aber du hast ja das Gefühl, sie stopfen halt Sachen wahllos aus der Buchreihe ineinander und die geben am Ende irgendwie, es ist irgendwie so wie so eine Maggi-Nummer. Also du kannst so einzelne Maggi-Soßen nehmen, aber zusammen schmecken die halt alle nicht so gut. Und ich finde, das ist hier auch der Fall.
Ja, also ganz ehrlich, also erinnere dich mal an deine Jugend zurück. Hättest du da gesagt, boah, cool, ich bin jetzt irgendwie 16 Jahre alt und gehe jetzt ins Museum, weil da gibt's eine Modenschau. Also ich wäre da freiwillig nicht hingegangen.
Nö, Museum war für uns doch alle immer, wir machen es mit der Schule oder wir müssen, ja, ne? Also das sind genau, ja, die zwei Sachen. Und nochmal, diese ganze, auch diese Influencer-Nummer, also ich hake nochmal ein bei diesen ganzen unnatürlichen Dingen. Auch die Eltern von Helene, die Mutter mag noch mit ihrer viel zu doll geschminkten Oberlippe, damit es aussieht wie Botox, das kann man noch kaufen, aber will mir denn, wollen die MacherInnen mir wirklich verkaufen, dass der Vater ein Broker, also jetzt ein erfolgreicher, aber dann einer mit Pech gewesen ist. Broker, die ich kenne, tragen nicht geschmacklosen Goldschmuck und sehen so halb proletenhaft aus, sondern die tragen halt maßgeschneiderte Anzüge, koksen vielleicht meinetwegen, auch wenn es in einen Kinderfilm natürlich nicht eingebettet werden kann, aber die sehen auch nicht so aus. Das ist halt alles so Klischee überladen, ohne dass es das eigentliche Klischee halt bedient. Es bedient halt das Klischee des neureichen Proleten und nicht des, wie ich zumindest dann das interpretiere, und so kommt das in den Büchern, da ist das schon ein bisschen sorgfältiger ausgearbeitet, dass man hier halt klar macht, das sind halt reiche Menschen und die sind zu Geld gekommen, aber die sind halt auch so ein bisschen Upper Class, würde man sagen. Die sind also so ein bisschen diesem normalen Stand enthoben. Und hier denkst du wirklich, ey, wenn ich den Darsteller des Vaters sehe, denke ich, der könnte auch auf dem Autoscooter irgendwie die Dinger rumschubsen. Der sieht halt aus mit Goldkette und mit Sonnenbrille über seinem Haar. Das passt nicht. Ich finde, und das ist eigentlich eines, vielleicht sogar schon eines der gravierendsten Probleme. Es passt irgendwie alles nicht.
Es würde halt passen, wenn es kein Kinofilm wäre, sondern irgendwie ein Sketch aus Die Dreisten Drei oder wie das hieß. Weil es halt wirklich oft so wirkt wie so Settings, für wo man super Sketche machen könnte. Also die Eltern von der Helene, diesem Influencer-Mädchen, gebe ich dir, kommt der recht. Das ist so gewollt auf, also auch so, also als ob du wirklich jedem wirklich klar machen willst, auch in der letzten Reihe, und da haben wir wieder das Theatermäßige, ne, als ob die wirklich vom Publikum, Live-Publikum spielen würden, du musst es wirklich so überhöhen, damit es jeder versteht, auch in der letzten Reihe. Aber es ist halt ein Film und kein Theaterstück, und das scheint der Regisseur Sven Unterwald Junior nicht zu begreifen, der ja auch den zweiten Teil gemacht hat, der, wie ich glaube, rausgehört habe, auch nicht so gut war. Und der erste hat ja doch einen recht guten Ruf, weil der Regisseur Gregor Schnitzer ja auch Schule gedreht hat, einen meiner Jugendfilme damals, der sich vielleicht mit der Thematik einfach ein bisschen besser auskennt. Aber Sven Unterwald Junior, wer ihn nicht kennt, der hat unter anderem diese letzten Otto-Filme gedreht, Cat Weasel, Sieben Zwerge, hat Tabaluga der Film gedreht, Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Also der wütet seit einigen Jahren sehr erfolgreich, muss man sagen, im Kinderfilmbereich. Aber wenn ich mir jetzt seine Filmvita angucke, erkenne ich wirklich nichts, wo ich sage, wow, das finde ich gut. Im Gegenteil. Oder findest du, oder wie stehst du zu Sven Unterwald? Kennst du den werten Mann?
Ja, ich habe auch zum Beispiel diese Sieben Zwerge-Filme von dem gesehen, und die sind alle, ich finde, die haben nicht viel mehr als so gehobeneres TV-Niveau. Also der weiß halt, wo man eine Kamera halt hinstellt, damit das halbwegs vernünftig aussieht. Aber was so Schnittdinge angeht, finde ich, wirkt er nicht so wahnsinnig kompetent. Also er sollte sich einen besseren Cutter holen oder eine Cutterin, das können natürlich auch Damen machen. Und so was die Optik angeht, das sieht halt alles immer so ein bisschen, ja, nicht billig aus, aber das fehlt. Also anders gesagt, diesen Handlungsschauort der Schule, den könnte man ja durchaus mit Eye Candy inszenieren. Also da könnte man schon was rausholen. Denn, wie ich schon sagte, man nimmt sich ja schon die Freiheit, dass man aus diesem schnöden Schulgebäude so ein Hogwarts-ähnliches deutsches Hogwarts macht. So ein Hogwarts-ähnliches deutsches Hogwarts ist auch ein schöner Satz. So ein Hogwarts-ähnliches Gebäude macht. So, bleiben wir dabei. Aber da holt er ja nichts inszenatorisch raus. Er holt auch nichts aus den Spannungsmomenten raus. Also es gibt ja durchaus so Momente, wo man, wenn man die Buchreihung gar nicht kennt und auch nicht das Gefühl hat, dass das jetzt alles immer gut ausgehen muss, wie es im Kinderfilm halt so ist, dann gibt es ja schon so ein paar Spannungsmomentchen. Aber die verpuffen halt total. Also ich finde, handwerklich hat der junge Mann nicht so viel drauf. Mich wundert das, dass diese ganzen Comedy-Vehikel wie Siegfried, wie, ich glaube, U900, dieser Atze Schröder U-Boot-Film, wie diese Otto Walkes-Filme, dass die überhaupt alle funktioniert haben. Die haben wahrscheinlich nur so ein bisschen Kasse gemacht, weil natürlich zum Beispiel Otto-Filme irgendwie eine Zeit lang immer ganz gut gingen. Und diese, korrigiere mich, wenn ich das noch richtig oder wenn ich das falsch sage, diese Sieben-Zwerge-Filme waren doch auch immer so, da waren doch die Sieben-Zwerge quasi immer Comedians, also Mirko Nonchef und so weiter. Das genau, heißt, die haben natürlich auch nochmal einzeln ihre Fans so reingezogen, oder?
Ja, und man muss auch sagen, zumindest die erste Sieben Zwerge war halt auch ein massiver Erfolg. Also nicht die meisten, aber viele seiner Werke von Sven Unterwald, meine ich, waren halt wirklich wirtschaftlich gesehen dann doch wirklich sehr erfolgreich. Ich glaube, Siegfried war erfolgreich. Also Oder? Ich möchte dir nichts Falsches sagen, aber der Mann macht halt immer noch wirklich gefühlt jeden zweiten Kinderfilm, also muss er halt irgendwie doch erfolgreich gewesen sein, ne?
Ja, und das
also ist wirtschaftlich.
Ja, genau. Und dann merkt man wieder, dass das anscheinend einfach, also Kinderfilme können auch total toll sein. Also ja. Hände weg von Mississippi, auch wieder von Detlef Buck, ist ein toller Kinderfilm. Die Bibi und Tina-Filme, die sind natürlich echt jetzt auch sehr weit weg von der Hörspielreihe, aber die sind okay. Ich glaube, der letzte Drei-Fragezeichen-Film war auch ganz gut. Den habe ich selber nicht gesehen, aber wenn ich so Kollegin Antje Wessels höre, die findet den auch ganz toll. Also natürlich ist immer der Vergleich bei Hörspielen schwierig. Mhm. Hier hast du halt jetzt so eine erfolgreiche Buchreihe und da kannst du ja auch denken, ja komm, den inszeniert halt irgendwer, da gehen ja auf jeden Fall Leute rein. Und das Gefühl hat man, finde ich, bei dieser ganzen Geschichte. Deswegen verstehe ich halt nach wie vor nicht, wenn man denn sich das so einfach machen könnte und einfach ein Buch adaptiert und zwar 1:1 meinetwegen, dann hätte das meiner Meinung nach zumindest ein bisschen mehr Charme als das, was man hier sieht. Denn ich finde, und das ist eigentlich das tödlichste Urteil für so einen Kinderfilm, der ist nicht charmant, der ist bemüht, der wirkt nicht authentisch. Und das ist echt, also eigentlich ist das schade, denn die Bücher, ich kann den literarischen nur einiges vorwerfen, aber die sind zumindest, haben sie einen gewissen Charme, weil sie auch am Ende jetzt nicht die ganz große Moralkeule ausholen. Und das macht der Film, finde ich, schon sehr krass.
Ja, ich finde es halt sehr schade, weil das hört man ja schon raus, dass wir beide definitiv nicht das Zielpublikum sind und auch, glaube ich, jetzt wirklich keine gute Zeit jetzt beim dritten Teil hatten. Und ich sehe es wie du, es gibt ja wirklich auch Kinderfilme, die ich sogar vielleicht als Familienfilme titulieren würde, weil da hat die ganze Familie Spaß. Und bei mir ist es so, ich liebe zum Beispiel diese drei Rico- und Oscar-Filme. Die sind super. Die habe ich mir wirklich mit Freude angeguckt, sogar mehrfach. Die wirken echt, die wirken amüsant, die sind so ein bisschen, die haben auch ihre Ecken und Kanten, aber die Schule der magischen Tiere 3 war jetzt für mich einfach so überproduziert und überpoliert. Das war wirklich schade, weil da schon ein paar Faktoren drin waren, die ich eigentlich ganz spannend fand. Zum Beispiel, wir haben es ja erwähnt, dass Silas sich so Geld ergaunert für dieses T-Shirt. Und zwar, indem er halt einfach die Nerds, nenne ich es mal, abzieht. Oder die Reichen sind es, glaube ich, sogar. Nerds sind da anders. Aber da macht der Film auch nichts draus. Auch wie der Film die Figuren zeichnet. Also du erkennst die beiden Nerds daran, weil es Nerds sind. Also ich habe sowas seit, glaube ich, 10 Jahren nicht mehr gesehen, in dieser Einfachheit, wie die Figuren da gezeichnet sind. Und das kann natürlich auch charmant sein, aber ist es halt nicht. Und das sehe ich genauso wie du. Dieser Film hat 0% Charme. Der ist wirklich nur gemacht, damit die Kids da reingehen, damit die Kids ihre Eltern traktieren mit irgendwelchen Soundtracks. Wie gesagt, Timos Leben wird ab dem 20. September echt schlimm aussehen. Aber da ist halt nichts drin, wo ich das Gefühl habe, dass es aus einem künstlerischen Antrieb entstanden ist.
Ja,
das ist wirklich nur Geldmacherei, so hart es klingt.
Ja, und das ist nicht nur, was heißt verwerflich, das kann man ja noch gut finden, wenn man damit mitschwimmt, aber ich finde, das liegt auch an dieser Buchreihe begründet, denn du hattest jetzt mit, schön, dass du es ansprichst mit Rico, Oscar und der Tieferschatten, das ist natürlich auch von der literarischen Vorlage her, also Andreas Steinhöfel hat die Bücher geschrieben, die sind einfach, also ich habe die mal jemandem vorgelesen, einer Gruppe von Menschen, und das ist einfach, wenn man das vorliest, hat man schon Spaß, weil das gut geschrieben ist, weil das ja fleischig, das ist bildlich geschrieben, und bei dieser Schule der magischen Tiere hat man das Gefühl so, ja, also da schreibt halt jemand, der hat sich überlegt, so, das sind meine Plotpunkte, die will ich abarbeiten, also in diesem Band kommen jetzt die zwei Kinder, kriegen ein magisches Tier, jetzt kriegen die so eine irgendwie Backstory, also die Helene ist halt irgendwie, die hat da eigentlich ganz viel Geld, aber jetzt doch nicht mehr, und der Silas, der ist irgendwie so ein, ja, was ist Silas eigentlich, der ist halt so ein Bro von Jo, der sagt ja auch dann Bro zu ihm, ja, und dann kriegt er irgendwie so eine Geschichte drumherum gemacht, ach ja, da ist irgendwie, er ist ja so ein Dinosaurier-Nerd, ja, das kriegen wir auch noch irgendwie hin, und am Ende sitzt er und denkst du, ja, also du kannst halt auch, ist so ähnlich wie schlechtes Kochen, Ratatouille, ne? Also bei Ratatouille, du kannst die Rezeptingredienzien alle total richtig zusammenmischen, vielleicht in einem falschen Moment, und das schmeckt am Ende nicht. Wenn du halt aber so ein bisschen diesen gewissen Pfiff haben willst, dann brauchst du halt auch sowas wie so ein Talent dafür, und ist jetzt ein hartes Urteil, aber ich glaube, weder Schreiberlingen als auch MacherInnen jetzt des Films haben jetzt das ultimativste Talent. Die haben halt so handwerkliche Dinge, die sie können, aber die haben halt keine Idee, was so künstlerisch damit anzufangen wäre. Schade.
Weißt du, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Obwohl das, glaube ich, ein wichtiger Teil dieser ganzen Reihe ist. Wir hatten
nicht geredet über
die magischen Tiere.
Ja.
Denn es gibt ja zwei neue. Also für mich waren alle neu, weil ich, wie gesagt, die Vorgänger nicht gesehen habe. Und da kann ich vielleicht noch kurz einwerfen. Ich hatte jetzt kein Problem reinzukommen. Ich finde, der Film hat mich da relativ gut zu Beginn an die Hand genommen, ohne jetzt zu so einem Exposition-Dump zu verkommen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich am Ende des Films verstanden habe, wie das da alles funktioniert mit den Tieren. Das sei ja noch kurz eingeworfen. Aber es gibt zwei neue. Ein Alligator namens Rick und ein Kater namens von Karajan. Und wenn ich etwas irgendwie ganz amüsant fand, ich mochte dieses Krokodil. Ich weiß nicht warum. Ja. Vielleicht, weil einfach ein vegetarisches Krokodil einfach gewisse Sympathien in mir weckt. Aber das hat mir gefallen, um mal was Positives hier auf den Tisch zu legen.
Ja, und ich meine auch, dass das Krokodil, also Rick, für den größten Lacher meiner Tochter verantwortlich war. Ich glaube, es lag natürlich an sowas Oberflächen wie Rülpsen. Ja, ist ja klar, okay. Darauf stehen ja die Kids. Ich müsste jetzt aber nochmal nachlesen, ob das im Buch auch so ist, dass da der Rick einfach auch aufstoßen muss, wenn er, das ist jetzt ein leichter, milder Spoiler, der muss halt rülpsen, wenn er nervös wird oder wenn er irgendwie was, wenn er so ein bisschen in Stress gerät. Das ist natürlich total lustig. So.
Da kann ich dir sagen, dass laut der Wikipedia-Seite ist Rick kommt aus Florida, ist das sprechende Tier von Silas und leidet unter Mundgeruch und rülpst manchmal und der liebt Fischstäbchen, Zitat, voll lecker.
Ja, ich glaube, das ist im Buch auch so. Ja, das kommt, das passt irgendwie zusammen. Ja, ich finde das nach wie vor, ist es eine okay Entscheidung, weil das ja auch magische und jetzt nicht unbedingt immer realistische Tiere sind, dass sie im Großteil zumindest animieren. Die Qualität ist okay. Ich finde, das könnte man durchaus auch weniger kompetent machen. Also damit kann ich durchaus leben. Und ich finde es nach wie vor, klar, es sind halt keine echten Tiere, aber ich finde es, ach, jetzt kommt der Öko in mir durch und der Tierliebhaber. Ich finde es schon ganz gut, dass da animierte Tiere benutzt werden und dann nicht irgendwie Tiere so domptiert und dressiert werden, dass sie dann vor der Kamera Dinge tun, die sie irgendwie in der Natur niemals machen werden. Das ist okay. Aber ich finde zum Beispiel, ist im Vergleich zum zweiten Teil die Tiere bei Silas und bei Silas nicht, sondern die anderen Tiere, die durchaus in den Büchern noch eine gewisse Rolle spielen, ja eigentlich auch egal sind. Also ob jetzt nur Ida mit ihrem Rabatt, also dem Fuchs da mal redet, das ist glaube ich ein Gespräch oder der einmal anschmiegen oder ob irgendwie, ich weiß nicht, Axel Stein spricht ja den Juri, den Pinguin von Jo. Ich könnte mich jetzt an nicht eine Szene mit den beiden erinnern, weil die einfach quasi nur noch so da sind. Das liegt ein bisschen begründet in dieser Dramaturgie auch der Bücher. Also die Bücher nehmen sich halt auch immer zwei Figuren raus, die dann so quasi näher beleuchtet werden und der Rest ist so ein bisschen egaler, außer halt, sagen wir so, da hatte Ken, Ida, Jo, Helene, Benny? Heißt er Benny?
Ich glaube Benny,
der Best Friend, also der ewig gefangen sein wird in der Friendzone, der heißt glaube ich Benny. Die sind so in den Büchern immer noch so ein bisschen größer dabei, aber der Rest ist halt immer zwei Figuren sind so im Fokus und die haben da so ein bisschen Struggle.
Was mein Problem halt war, das hat der Film mir nicht vernünftig erklärt. Was ist der Grund für diese magischen Tiere? Weil du kannst die ganze Geschichte auch ohne diese magischen Tiere eigentlich erzählen. Die laufen halt so nebenbei mit. Ja, gerade hier die aus den Vorgängerteilen, diese Schildkröte, der Fuchs und dieses Chamäleon. Aber ich dachte mir irgendwann so, gut, was ist jetzt der Grund dafür? Weil wirklich was zu tun haben die nicht. Das Krokodil auf einmal halt kurz einen Schlüssel klauen. Und das war's. Und der Kater ist halt so ein Etepetete-Kater, der halt zur Influencerin passt. Aber ich dachte mir, für einen Film, der die Schule der magischen Tiere heißt, gab es mir dann, also es ist die Thematik der magischen Tiere relativ egal. Ja, so kommt es mir zumindest vor.
Ja, das ist halt ein Gimmick. Also um so ein bisschen Fantasy-Anstrich zu geben, weil sie alle irgendwann mal so im Zeitalter von Harry Potter und Herr der Ringe dachten, das wird jetzt irgendwie ganz cool, wenn wir nicht nur Young Adult Sachen machen, sondern auch wenn wir so Jugendbücher mit Fantasy-Einschlag machen. Du hast, wie ich finde, völlig recht. Also in den Büchern merkt man so, dass diese Tiere so ein bisschen so, ich würde sagen, Seelenverwandte der jeweiligen BesitzerInnen werden oder sind. Das heißt, die passen auch so, also wie man bei Tinder sagt man, die matchen, also das passt dann immer so, wie dass der Mortimer Morrison, also von Milan Peschel, der gespielte Bruder von der Miss Cornfield ist. Das passt also immer so, aber in den Büchern merkt man so, dass die so ein bisschen Entwicklung katalysieren, dass sie so ein bisschen Charakterzüge gleich haben und dass die sich dann sozusagen etablieren, also dass dann so ein bisschen bei einer Figur ein bisschen mehr Mut entsteht, dadurch, dass ihr gut zugeredet wird. In den Film fand ich es jetzt im zweiten Teil bei der Figur, deren Name mir jetzt entfallen wird, aber ich werde es gleich während ich rede, werde ich es noch raussuchen. Die ist jetzt in diesem Buch gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Da hat man schon so im zweiten Teil gemerkt, dass das Tier ganz wichtig war für sie, um so ein bisschen sie aus diesem graue Mäuschen, graues Mauerblümchen, um mal rauszubringen. jetzt bräuchtest du die anderen Tiere eigentlich gar nicht. Du bräuchtest Kara ja nicht, weil der eigentlich nur so ein kleiner, anschmiegsamer Kater ist. Und ja, Rick ist halt, wie du schon sagtest, einmal braucht man ihn für den Plot und ansonsten rülpst er und macht die Gags.
Ja.
Aber daran merkt man, das sind reine Gimmicks, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das nicht eine völlig langweilige Buchreihe ist, sondern dass das so, ach guck mal, da ist dieses Fantasy-Element drin, die kriegen immer so ein magisches Tier. Und wir wissen doch alle, knuffige Tiere gehen bei Kindern ja immer.
Ja, und man muss auch sagen, das, was mir auch gefehlt hat, ist so ein gewisser Abenteueranteil. Also der Film fängt damit an, dass dieser Morrison, dieser Milan Peschel, da halt diesen Kater und dieses Krokodil halt findet. Da ist so ein bisschen Spannung mit drin, aber danach ist der Film spannungstechnisch ja auch wirklich immer auf einer Nulllinie, finde ich zumindest. Aber ich bin ja auch nicht das Zielpublikum, ne? Das muss man auch sagen.
Also der ist, aber das ist, daran merkst du, dass es ja auch wirklich ein naiver Kinderfilm ist. Da ist jetzt in Sachen Grusel, Spannungsmomente ist da wirklich, wird das sehr auf Sparflamme gehalten, finde ich.
Jetzt ist es ja so, dass du Gott sei Dank nicht alleine im Kino warst, sondern halt mit der Zielgruppe. Deswegen direkte Frage, wenn ich jetzt deine Tochter fragen würde, die Achtjährige, und würde sagen, Timona, wie hat dir die Schule der magischen Tiere 3 gefallen? Wäre sie dann, also ich weiß schon, die Musik fand sie toll, aber wie fand sie den Film? Würde sie nochmal gucken wollen? Ist es der beste Film aller Zeiten? Oder kommt sie nach ihrem Vater und sagt sich so, oh nee, war nicht so toll?
Wenn man Kindern im Alter die Frage stellen würde, wie fand sie es, sagen sie ja immer eine, also dann sind sie ja richtig, also dann kommt ja richtig Eloquenz raus, dann sagen sie nämlich gut. Und genau so war es. Also, und so ist auch immer noch. Sie fand den Film gut. Ich glaube, sie mochte Alles steht Kopf 2 ein bisschen lieber, weil das ist natürlich irgendwie von der Komplexität auch eher, glaube ich, so ihr Ding. Ohne jetzt sagen, auf die Kacke zu hauen, dass meine Tochter natürlich ultra schlau ist, aber die ist schon sehr schlau.
Kommt nach der Mutter.
Deswegen, absolut, Gott sei Dank, sind wir alle froh drüber. Aber das ist schon so, dass man merkt, so, da kommt dann nachher und da während des Films auch keine Frage, so, um irgendwas zu verstehen oder so. Und in der Reihe vor mir saßen nun auch zwei Mädels, die Buchreihe jetzt nicht ganz so eingeatmet hatten wie wir. Die waren dann irgendwie so in Band 5 oder 6 stehen geblieben, aber die fanden es alles ein bisschen drolliger. Die waren, glaube ich, auch ein bisschen jünger noch. Die fanden es lustig. Die haben an vielen Stellen gelacht. Meine hat, wie gesagt, glaube ich, nur an 1, 2 Stellen gelacht. Aber die ist schon gut damit bedient. Und ich wette, ey, machen wir uns nichts vor. Wir können ja so ein bisschen Richtung Fazit abbiegen. Der wird sein Geld einspielen. Der wird vielen gefallen. Weil sie aber auch dann, im Gegensatz zu uns, die jetzt vielleicht mehr als 2 Filme pro Monat gucken, weil sie halt da nicht so die Ansprüche dran haben. Die wollen ein bisschen unterhalten werden. Und das tut der Film, glaube ich, auf einem halbwegs vernünftigen Niveau für die Zielgruppe.
Ja, würde ich auch so sehen. Dann können wir gerne zum Fazit kommen, wie es gewünscht worden ist. Aber ich habe auch nichts mehr auf der Uhr stehen, deswegen können wir das gerne machen. Ich fange einfach mal ganz, ganz dreist an. Ich finde, das ist ein Kinderfilm, ist kein Familienfilm. Warum ist es ein Kinderfilm? Weil der wirklich nur für Kinder geeignet ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man über 16 ist oder sogar über 14, dass man hier irgendwas mitnehmen kann, was einem Spaß macht. Das Ganze ist mir zu überpoliert, ist visuell langweilig bis manchmal sogar richtig hässlich. Darstellerisch, ich möchte jetzt nicht auf die Kinderdarsteller draufhauen, aber ich hau lieber auf die Regie drauf, weil die hat's hier auch, die zeigt sich hier auch nicht gerade von der Schokoladenseite. Der Film tat mir nicht weh. Ob ich mir den 4. Teil ansehen werde, wenn der in 2, 3 Jahren kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, einfach zu gucken, ob sich irgendwas verbessert hat. Mein Tipp ist, wenn ihr mit euren Kindern ins Kino gehen wollt, wartet ab, bis der wilde Roboter kommt. Das ist ein Animationsfilm von DreamWorks. Der ist wirklich fantastisch. Aber die Schule der magischen Tiere ist meines Erachtens kein Film, den diese Welt gebraucht hat. Wenn eure Kinder da trotzdem rein wollen, dann geht mit ihnen da rein oder schickt sie da rein. Denn Kino ist eigentlich immer was Gutes. Aber Schule der magischen Tiere ist aus meiner Sichtweise dann doch eher eine Enttäuschung. Timo, wie ist es bei dir?
Ja, also mich enttäuscht nach wie vor das, was mich auch schon an Teil 2 sehr enttäuscht hat, nämlich dass dieses ganz lose Adaptieren wirklich komplett durchgezogen wird und man sich da komplett patchworkmäßig mal hier bedient, mal da bedient, mal aus Band 3, mal aus Band 4. Das finde ich schade, weil man ein bisschen das Gefühl hat, dass auch die Dauer der Produktion und das Alter der DarstellerInnen da eher Motivation ist. So nach dem Motto, wir schaffen gar nicht 12, 13 Filme, dann werden die irgendwann 30, 35 und nehmen, da wird denen nicht mehr abgenommen, dass die irgendwie 15-Jährige spielen sollen. Und so finde ich das Ganze, ja, ist leidlich unterhaltsam. Ich glaube auch, dass es vielen etwas erfahrenen KinogängerInnen, die jetzt aber im Kindesalter sind, auch so gehen wird, dass die echt sagen werden, ja, das ist ein toller Film und der hat Musik, also diese ganzen oberflächlichen Elemente, die so funktionieren. Mir selber hat er, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe so ein paar Elemente erlebt, die ich auch wirklich nervig fand. Ich fand jetzt diese Love Story zwischen Schulleitung und der Museumsfachfrau, falls ihr nicht wisst, die wird gespielt von der LOL-Teilnehmerin von letzten Staffel und von der, die in Rabbi Kurnas gegen George W. Bush mitgespielt hat. Ich weiß aber den Namen gerade nicht.
Melchior Kaplan.
Dankeschön. Ansonsten schauspielerisch, die Jungdarsteller alle nicht so richtig überzeugend, bis auf vielleicht die Darstellung der Helene. Das ist ganz gut, dass die jetzt dieses Mal auch so im Fokus ist. Der Rest ist okay. Macht euch dann einen schönen Tag mit euren Kindern im Kino. Gebt da 50 Euro für alles aus, sprich Parktickets, Tickets, Popcorn. Und dann zur Not macht ihr ein kleines Schläfchen. Das kann manchmal auch ein guter Powernap während so eines Films, ist auch manchmal Gold wert.
Alles klar. Dann beschließen wir diese Besprechung mit zwei eher, ja, nicht so tollen Fazits. Kann man nichts machen, muss manchmal sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wir sind auch bei Discord am Start, weil wir sind natürlich cool und hip. Ja,
ja, kann man sich mal mit Timo anlegen über diverse Sachen oder...
Ja, oder wenn ihr einfach mal Fragen stellen wollt, wie zum Beispiel, was wäre denn euer magisches Tier? Ne? Meins wäre, glaube ich, ein Koala-Faultier oder so ähnlich, so eine Mischung aus beidem. Das würde ich spüren.
Ich fand es heute zum Beispiel auch eine ganz tolle Frage. Eine Discord-Teilnehmerin hat sich über Herbstfilme erkundigt und das war zum ersten Mal, glaube ich, dass ich mir Gedanken gemacht. Also wir alle kennen Weihnachtsfilme, wir kennen den Schocktober, wir kennen irgendwie japanische Filmnacht, aber so Herbstfilme musste ich wirklich erstmal ein bisschen in mich gehen. War also, schöne Grüße nochmal an dich. War irgendwie ein bereicherndes Element heute auf unserem Discord.
Ich habe davon nichts mitbekommen, aber ich war heute tatsächlich unterwegs. Ich werde das nachholen. Und wenn ihr euch fragt, wie erreiche ich den Discord-Server im Internet, einfach tele-stammtisch/discord, dann würdet ihr das eigentlich finden. Ja. So.
Kinderleicht.
Kinderleicht, ja. Ne? Wenn der Onkel Stu und der Onkel Timo das schaffen, dann schafft ihr das auch. Das
so ist es.
Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß im Kino, macht's gut und Timo, dir gebe das letzte Wort.
Ja, viel Spaß im Kino, vielleicht nicht unbedingt bei Die Schule der magischen Tiere 3. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.